Deutschlandfunk, Kulturfragen.
An diesem Sonntagabend geht der Festivalkongress Focus Lyrik in Frankfurt am Main zu Ende. 3 Tage lang wurde dort diskutiert über die Lage, die Bedeutung und die Zukunft der Lyrik. Vermutet wird, dass die Lyrik Aufwind bekommen hat, etwa durch die Vergabe des Preises der Leipziger Buchmesse 2015 an Jan Wagner für seinen Gedichtband Regentonnenvariationen, durch die vehemente Diskussion um Eugen Gomringers Gedicht Avenidas im vergangenen Jahr oder auch durch die Nobelpreisvergabe an Bob Dylan. Lyrik hat außerdem schon lange die Grenzen zum Sound, zur Performance oder zur Kunst überschritten. Doch wie steht es um die wirtschaftliche Situation von Lyrikerinnen und Dichtern? Monika Rink, eine der meist beobachteten Dichterinnen des Landes, hat den Kongress in Frankfurt mitkuratiert. In den kommenden Tagen werden außerdem gleich 2 Bände von Monika Rink veröffentlicht: das Lesebuch Champagner für die Pferde im Fischer Verlag Frankfurt und Alle Türen bei Cook Books Berlin. Jan Drees hat Monika Rink zur womöglich neuen Aufmerksamkeit für die Lyrik befragt.
Monika Rink, wir werden uns in den folgenden 25 Minuten unterhalten über die Bedeutung, die wahrscheinlich auch gestiegene Bedeutung der Lyrik im Jahr 2019. Wir zeichnen diese Sendung am Donnerstag auf. Am Sonntag wird sie gesendet. An diesem Donnerstag beginnt auch der Lyrikkongress in Frankfurt. Das ist eine sehr, sehr große Veranstaltung. Was genau findet dort statt?
Ja, bei dem Lyrikkongress Focus Lyrik handelt es sich um einen sogenannten Festivalkongress, für den das Kulturamt Frankfurt in Kooperation mit der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt verantwortlich zeichnet. Den Kongressteil hat mein Co-Kurator Tristan Marquardt kuratiert. Ich bin für das Rahmenprogramm zuständig. Und wir haben sehr viele Protagonisten und Protagonistinnen der deutschen Lyrikszene eingeladen, im allerweitesten Sinne. Wir hätten sehr gerne noch viel mehr Leute eingeladen. Das perpetuiert jetzt natürlich in gewisser Weise solche Ausschlussmechanismen. Das lag einfach daran, dass die Mittel, die hoch waren, dann eben doch begrenzt waren.
Und doch ist ein sehr beeindruckendes Programm zusammengekommen. Auch anhand jener Themen, die den Kongress beschäftigen, werden wir in den folgenden 20 Minuten der Frage nachgehen, ob und wenn ja, weshalb die Lyrik der Zeit einen Frühling erlebt. Wird Lyrik heutzutage anders wahrgenommen als vor, sagen wir, 10 Jahren? Ist sie also erneut im Fokus der Öffentlichkeit, wie Ende der 1990er, Anfang der 2000er Jahre, als Albert Ostermeier geradezu ein Popstar war, die Lyrics der Hamburger Schule begeisterten und die Anthologie Lyrik von jetzt erschien, in der Sie, Monika Rink, bereits vertreten waren? Also wo steht die deutschsprachige Lyrik im Jahr 2019?
Ich würde sagen, sie ist so vielgestaltig wie nie. Es ist inzwischen ja bereits auch Lyrik von jetzt 3 erschienen. Es sind mit den Spitzen im Surkamp Verlag herausgegeben von Steffen Popp und der anderen Anthologie Mangel an Beweisen, die sich um die letzten 10 bis 20 Jahre kümmern, 2 herausragende Anthologien erschienen, die einem wirklich einen Überblick geben über das, was in den letzten 10 bis 20 Jahren passiert ist. Es gibt fantastische Bände von Nora Bossong, Martina Hefter, Sandra Burkhardt, Elke Erb, Dagmara Kraus, Kim Hüsu und Sonja von Brocke, Anne Carson, Anja Utler, Uljana Wolf. Es ist einfach ein sehr weites Feld, ein sehr reges Feld. Und komischerweise findet man relativ wenig davon im Feuilleton. Wenn ich beispielsweise an den fantastischen Band Shigeketsugaki Tsuritsurigusa von Anne Cotton denke, der in dem Peter Engstler Verlag erschienen ist, ein kleiner Verlag, wie die meisten Lyrik-Verlage ja sehr kleine Verlage sind, ein kleiner Verlag, der ansässig ist in Ostheim an der Rhön. Und dieses Buch ist einfach verschwunden. Da schreibt Anne Cotton einen fast 400-seitigen großartigen Untersuchungsbericht über die Möglichkeiten der poetischen Sprache beim Spracherwerb oder die Versuche, sich in einer fremden Kultur zurechtzufinden mit unglaublich tollen Gedichten und das Buch verschwindet einfach.
Aber das würde ja nicht sein. Aber das würde doch dafür sprechen, dass die Lyrik doch gar nicht so sehr im Fokus ist. Oder ist es nur nicht im Fokus des Feuilletons?
Ja, das über Lyrik sprechen, vielleicht ist das auch so eine Art von Symptom des Nichtlesens, wer weiß. Es ist eben auch die Frage, inwiefern kann ich überhaupt repräsentativ darüber sprechen. Es war natürlich sehr erfreulich, als Jan Wagner den großen Preis bekommen hat.
Den Preis der Leipziger Buchmesse für Regentonnen-Variationen. War das durchaus eine Wegmarke, mit der Lyrik, deutsche Lyrik, mehr in den Fokus gerückt ist? Denn es ist ja dann auch sehr, sehr gut verkauft worden und besprochen worden und gelesen worden.
Ja, es gibt inzwischen noch eine schöne kleine Erfolgsausgabe davon und ich glaube, es ist in viele Auflagen gegangen und das ist natürlich höchst erfreulich. Aber die Frage ist eben, was passiert sonst? Ich meine, die Tatsache, dass wir eine Frau aus Ostdeutschland als Bundeskanzlerin haben, bedeutet ja auch nicht, dass überall Frauen aus Ostdeutschland in Machtpositionen sind. Also das ist ja sozusagen nicht repräsentativ in diesem Sinne. Und bei Frau Merkel ist das Quorum ja noch viel größer.
Also würden Sie eher sagen, dass Lyrik doch nicht im Fokus ist und möglicherweise der Eindruck täuscht? Letztes Jahr ist viel diskutiert worden über ein Gedicht, das auf einer Wand stand. Avenidas von Eugen Gomringer, die Feuilletons waren voll. Selbst die Bild-Zeitung beschäftigt sich sowohl mit diesem Phänomen Avenidas, aber auch mit dem Lyrikkongress selber. Würde das nicht dafür sprechen?
Naja, wenn diese Debatte um Avenidas dazu geführt hat, dass irgendeine Person zum Beispiel in die Universitätsbibliothek der TU in Berlin gegangen wäre, wo es ungefähr 50 Bücher von Eugen Gomringer gibt, sehr interessante Bücher, auch Bücher, die sich explizit mit der Frage von Schrift, von konkreter Poesie im öffentlichen Raum beschäftigen, dann wäre das natürlich ein großer Erfolg. Ich bezweifle, dass das wirklich passiert ist.
Aber es ist doch schon so, dass zum Beispiel auch eine Nora Gomringer, also die Tochter von Eugen Gomringer, im Fokus ist. Sie ist in der Jury in Klagenfurt. Sie ist auf Facebook sehr aktiv, hat unglaublich viele Follower. Ihre Sachen werden geteilt und kommentiert. Es ist doch nicht so, dass Lyrik komplett ignoriert wird. Und jetzt dieser große Kongress. Wir wollen ja sprechen über die Bedeutung der Lyrik. Woher kommt Ihr Eindruck, dass die Bedeutung viel kleiner ist, als es beispielsweise in der Literaturredaktion des Deutschlandfunks bislang wahrgenommen wurde?
Ich möchte ja jetzt gar nicht sozusagen zu Beginn eines Festivals unken und mit schwarzer Schrift den Teufel an die Wand malen, aber solange wir von Auflagen von unter 1000 Stück sprechen, solange kleinere Lyrikverlage ihre Autoren und Autorinnen kaum bezahlen können, solange Verleger und Verlegerinnen arbeiten müssen, um sich ihren Verlag überhaupt leisten zu können, da ist so ein einmaliger Kongress eigentlich vielleicht ein Symptom dessen, dass man sich wünscht, dass diese ja sehr interessante Kunstform etwas mehr Resonanz erhält, aber letztlich gibt es vielleicht auch eine gewisse Unverwöhnbarkeit der Lyrik und darin besteht teilweise wohl auch ihre Freiheit. Das Gedicht lässt ja dem Leser, lässt der Leserin alle Freiheit, das fesselt sie nicht. Eher, dass es die Leserin oder den Leser entfesselt. Und das Gedicht will dem Leser auch nicht an die Gurgel. Es will auch keinen Leser, der sich wünscht, dass es ihm an die Gurgel geht. Es ist das Gegenteil von Story. Es ist das Gegenteil von narrativen Mechanismen. Sondern es lehrt eher die Solidarität mit Texten, die die Leserin vielleicht nicht einmal ansprechen. Es lehrt auch die Abwehr.
Lehrt es in
Es ist durchlässig auf die Realität hin.
Lehrt es in Zeiten von Donald Trump, der eine spezifische Art des Sprechens sich durchgesetzt hat, lehrt es in Zeiten der Sprechchöre, der AfD, etwas, was dem gegenübersteht, ein anderes Sprechen?
Ja, es lehrt sicherlich die Skepsis. Und gute Gedichte sind meines Erachtens immer auch Sprachkritik. Es befragt, wie entsteht gesellschaftlich Bedeutung? Wie entsteht das, was als sinnvoll gilt? Und das zeigen Gedichte immer wieder aufs Neue, mit jedem Umblättern neu, mit den ersten paar Zeilen. Denn es gibt ja keinen Kontext, es gibt keine Protagonisten in dem Sinn. Es gibt Sprechpositionen, es gibt das Ich, es gibt das Du, es gibt natürlich auch die dritte Person und alle anderen Personen auch. Aber es gibt keine durchgehaltene Person, von der ich jetzt sagen könnte, oh, die ist aber glaubwürdig oder unglaubwürdig, sondern es ist ein ganz anderes Verhältnis zur Realität. Und das hat eben auch mit der sprachförmigen Realität zu tun. Also die Radios machen nichts anderes als sprechen. Die Nachrichtenredakteure denken nicht nur über den Konjunktiv 2 nach, sondern auch, welche Form von Neutralität es überhaupt gibt. Und das sind eben alles Fragen, die einen nicht nur über die Sprache unterrichten, sondern auch eben über die Bedeutung. Es gibt ja dieses alte Vorurteil gegen experimentelles Schreiben. Das heißt, ja, wenn die Leute wirklich was zu sagen hätten, dann würden sie nicht über Sprache nachdenken. Aber nur Sprache, das gibt es gar nicht. Sprache allein gibt es gar nicht. Sprache bringt immer einen Kontext mit. Oder wenn, selbst wenn sie die Verweigerung des Kontexts mitbringt, sie ist voller Konnotationen. Sie ist im Gebrauch und der Gebrauch ist immer auch ein Hinweis darauf, wie etwas gebraucht wird, wann es gebraucht wird und von wem es gebraucht wird und wer gehört wird und wer nicht.
Und wenn Sie aber sagen, dass die Auflagen trotzdem so gering sind, dann bedeutet das ja, dass gegen den Twitter-Account beispielsweise eines Donald Trumps die Lyrik noch nicht so viel dagegen setzen kann. Reden wir nochmal über eben diese Lage. Reden wir darüber, dass Lyrikverlage im prekären Raum operieren. Wird das immer so bleiben oder gibt es Möglichkeiten, haben Sie Ideen, wie man genau diesen prekären Raum verlassen könnte? Als Lyrikverlag, aber auch als Lyriker. Vor welchen Herausforderungen stehen wir gerade?
Das ist ein bisschen schwierig im Vergleich mit dem Twitter-Account von Donald Trump. Sieht vielleicht sehr vieles recht platt aus. Ich würde aber nicht sagen, dass die Lyrik in dem Sinne machtlos ist, weil sie kann das Denken verändern. Sie kann, sie ist eine andere Form von Hebel, ein innerer Hebel. Was den Zustand der Verlage angeht, die ja jetzt auch durch die Pleite des Grossisten KNV sehr in Schwierigkeiten sind, denke ich, dass eigentlich kaum etwas anderes hilft, als, wie es in Österreich bereits gehandhabt wird und teilweise auch in der Schweiz, Verlagsförderung. Es gibt zwar den ein oder anderen Verlagspreis für diese Arbeit, aber das sind ja Leute, die einerseits zu tun haben mit der Würde des Unverkäuflichen, die vielleicht einem Lyriker, einer Lyrikerin dann noch einen gewissen Heroismus gibt. Aber wenn ich dies wiederum gezwungen bin zu verkaufen, dann komme ich natürlich noch in ganz andere ambivalente Fahrwasser. Und dort einfach ein bisschen mehr Sicherheit zu geben, sodass nicht jede Holperstein gleich dazu führt, dass ein Verlag zugrunde geht oder einfach nervlich nicht mehr eine neue Verlagsvertreterkonferenz verkraftet, in der gesagt wird, da muss aber ein Rückenakt auf dieses Cover. Und dann sagt man einfach, wie manche Verleger, wenn es so ist, dann schmeiße ich alles hin, auf Wiedersehen. Also die Frage ist, wie verkäuflich kann dieses Herzblut sein? Und dann natürlich sind viele, viele Leute dann wiederum von den Verlegern und Verlegerinnen abhängig. Und es hat sich vielleicht ein bisschen gekehrt. Früher, irgendwie quasi jetzt in Anführungszeichen der jungen Bundesrepublik, haben sich die Verleger um ihre Autoren gesorgt. Und jetzt ist es umgekehrt. Die Autoren und Autorinnen sorgen sich um ihre Verleger und Verlegerinnen. Ist sie nicht blass? Ja, sie sieht, glaube ich, ja, ist auch, ja, was können wir denn tun?
Die Lyriker sorgen sich um die Verlegerinnen und Verleger, während sie gleichzeitig sich mit ihrem Schreiben dem Kapitalismus entziehen. Müssen auch die Lyriker arbeiten, um überhaupt zu überleben? Gibt es welche, die auf irgendeine Art und Weise davon tatsächlich leben können? Es gibt ja vielfältige Formen auch der Lyrikvermittlung. Es ist nicht mehr so, dass allein über den Verkauf des Buchs Einkommen in die Taschen zum Beispiel der Autoren kommen. Es gibt eine neue Performance der Lyrik. Wie sieht es damit aus, mit dem Wandel und der Bedeutung des Auftritts beispielsweise?
Ja, das sind eigentlich immer Mischkalkulationen. Ich glaube, vom dichterischen Schreiben allein wird niemand Die Miete zahlen können vielleicht außer Ruby Kaur und verschiedene andere Instagram-Phänomene, die auf Platz 1, 2 und 3 der amerikanischen Bestseller-Charts sind, und zwar in Fiction, nicht in Poetry. Und dann ist es auch immer wiederum, wie wünschenswert ist es überhaupt, dass das Gedicht Eingang findet in eine Form von kapitalistischer Verwertungslogik, dass vielleicht noch mehr Gedichte beauftragt werden zu Eröffnungen der Philharmonie von mir aus oder zu anderen größeren kulturellen Veranstaltungen. Was bietet sich an? Die meisten Dichter und Dichterinnen übersetzen auch, lehren in Leipzig, in Wien, in Biel, in der Schweiz. Schreiben Essays, halten Vorträge, treten in Universitätsseminaren auf, besuchen Podiumsdiskussionen und lesen eben auch. Also die Lesekultur in Deutschland ist ja eigentlich europäisch recht selten. Also in Italien bei Bücherpremieren, da liest der Autor oder die Autorin nicht aus dem Buch. Das können ja die, deswegen ist das Buch ja da. Das können die Leute ja selbst machen, sondern man zeigt das Buch, man bewirbt das Buch, man spricht über das Buch, man blättert ein bisschen herum, man gibt es herum. Aber warum sollte man daraus vorlesen? Dafür ist es ja da. Deswegen ist es ja ein Buch. Allerdings ohne die Lesungshonorare wäre es eben noch schwieriger, diese Form von avancierter Literatur überhaupt schreiben zu können, weil es komplett unmöglich wäre, davon zu leben. Und daher ergibt sich natürlich ein performativer Raum, denn wenn alle gezwungen sind, ständig aus ihren Büchern zu lesen, ergibt sich daraus auch eine Form. Und auf der einen Seite werden die Lesungen kunstfertiger, interessanter, experimenteller. Und auf der anderen Seite entsteht auch ein Publikum dafür. Komischerweise ist dieses Publikum aber ziemlich abgekoppelt vom Buchmarkt. Also wer ein Ticket zu einer Lesung kauft, kauft oft kein Buch.
Aber woran liegt das? Das ist doch interessant, dass die Menschen das Event so sehr schätzen, die ganzen Veranstaltungen, die Lesefestivals, die sind voll. Man hat das Gefühl, dass jede Woche ein Lesefestival stattfindet und die Leute rennen dahin. Gleichzeitig gibt es weniger Käufer. Ist es eine Erwartungshaltung, die dahinter steht? Man möchte unterhalten werden, let me entertain you?
In gewisser Weise ist es, glaube ich, auch, wie Anja Uttler das formuliert hat, eine recht harte Orientierung an den Produzenten und Produzentinnen. Sie hat es selbst geschrieben, sie soll es uns auch erklären, sie soll es uns vorlesen. So als wäre man die ganze Zeit als Bodyguard der eigenen Publikation angestellt. Und auf der anderen Seite ist so eine Lesung natürlich auch etwas ganz anderes, als Gedichte selbst zu lesen. Also ich finde ja sozusagen, ein Gedicht zum Frühstück zu lesen, verändert den gesamten Tag. Wohingegen abends auf eine Veranstaltung zu gehen, ein Glas mittelmäßigen Weißwein auf dem Knie zu balancieren, zu warten, bis es anfängt, dann liest der Autor, die Autorin zu langsam, zu schnell, undeutlich, nuschelt, überdeutlich, was auch teilweise so schwer zu ertragen ist, liest zu lang, liest zu kurz, hätte ruhig noch länger lesen können. Dann steht man beieinander, plaudert ein bisschen, schaut sich den Büchertisch an, blättert darin rum, fragt sich, ob das, was man gehört hat, wirklich dazu taugt, dass ich das jetzt mitnehme in meine kleine Wohnung, wo die Bücherschränke sowieso schon überquellen, und dann geht man wieder nach Hause. Es ist ein völlig anderer Vorgang, als ein Lyrikband zur Hand zu nehmen und daraus zu lesen. Und ich höre auch oft nach Lesungen, dass mir Leute sagen, ach, sie haben so schön gelesen, ich habe aber nichts verstanden, es ging einfach zu schnell. Und dann sage ich, ja, hier ist ja das Buch. Ja, aber das Buch, das sind ja Sie da nicht mit drin, das ist ja dann ohne Ihre Stimme. Sag ich, ja, aber dafür können Sie das Tempo selbst bestimmen. So, ja, ja, vielleicht machen Sie doch mal eine CD und lesen das alles ein bisschen langsamer. Vielleicht gehört auch das Tempo integral zu der Lesung dazu, dass man in so eine Art Geschwindigkeitsrausch der Semantik kommt. Das macht ja beim Autofahren auch teilweise Spaß. Das könnte man so den Kopf aus dem Fenster halten während der Lesung, mit Wind im Haar.
Gleichzeitig hat es die Musikbranche ja auch schon vorgemacht. Es werden immer weniger Alben verkauft, aber die Konzertkarten werden teurer und teurer und teurer. Vielleicht kurz zur Orientierung auch für unsere Hörerinnen und Hörer hier im Deutschlandfunk, Monika Rink. Wenn wir von Honoraren sprechen, von welcher Höhe reden wir da eigentlich? Wenn wir von Lesungshonoraren sprechen.
Das ist unterschiedlich, die sind in den letzten Jahren eigentlich eher gesunken. Also wenn ich 2 Tage unterwegs bin, dann möchte ich das nicht unter 350 Euro machen. Und davon gehen ja dann auch noch Steuern ab. Wenn ich in Berlin lese, dann geht das auch günstiger. Aber es ist eben auch unterschiedlich, in wie gut man auf Reisen arbeiten kann. Und dann sind 2 Tage, die in eine Arbeitsbiografie gerissen werden und das mehrfach im Monat, natürlich nicht wenig. Und ich bezahle damit ja nicht eine einstündige Lesung, auf die noch ein halbstündiges Gespräch folgt, sondern man bezahlt all diese Stunden auf Flughäfen und Bahnhöfen. Und da braucht es dann natürlich einige Lesungen. Und das sind, wenn ich auf die Internetseite von Freunden und Freundinnen sehe, um zu schauen, wo sie gerade sind, dann schlackern mir die Ohren. Solche Sachen können einen ja teilweise auch ziemlich verunsichern, wenn man in irgendeiner Buchhandlung sitzt und es kommt niemand und danach muss man den Buchhändler trösten.
Der Lyriker als Tröster, als derjenige, der sich sorgt, der sich um die Verleger, um die Buchhändler sorgen muss, nehmen wir zum Abschluss unseres Gesprächs vielleicht einen positiven Ausblick. Wie verhalten sich die Songtexte deutschsprachiger Pop- und Chanson-Bands zur Lyrikszene in Deutschland? Denn dort finden ja auch Gedichte statt, auch im Rap finden Gedichte statt. Und ich denke, seit Bob Dylan den Literaturnobelpreis bekommen hat als ein klassischer Lyriker, der mit seiner Lyra ja wirklich dort steht, wie früher in der Antike die Lyriker dort standen, hat möglicherweise nochmal erinnert an die Verwandtschaft zwischen Musik und Lyrik.
Sicherlich. Wobei mir jetzt eigentlich stärker Beispiele aus dem englischsprachigen Raum einfallen. Aber das mag auch mit meinen Musikvorlieben zu tun haben. Beispielsweise ist jetzt gerade im letzten Jahr ein Band erschienen mit den Übersetzungen deutschsprachiger Lyriker und Lyrikerinnen von Songtexten von Leonard Cohen. Und was, an wen denken Sie denn, wenn Sie von der deutschen, deutschsprachigen Chanson-Szene sprechen?
Beispielsweise denke ich an Sophie Hunger, die gefeiert wird.
Ah, die ist natürlich super.
Aber wie der Fahrtwind von Sophie Hunger, wird der irgendwo mitgenommen, aufgenommen in der Lyrikszene? Ich habe den Eindruck, wenn Sie sagen, naja, im englischsprachigen Raum, das funktioniert. Da gibt es Lyriker, die sind auf Instagram und dann hinterher sehr erfolgreich. Warum funktioniert es dann hier nicht?
Das habe ich keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Also ich weiß auch nicht genau, was da funktioniert. Also die Gedichte beispielsweise, die Rupi Kaur auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht, die interessieren mich auch nicht. Die sind sozusagen unter dem Niveau von Christiane Allert-Wiebranitz. Und ich will aber gar nicht noch weiter normativ sprechen, weil es natürlich auch gut ist, dass es das gibt. Und ich weiß es einfach nicht. Man macht das ja schon eine ganze Weile und versucht es gut zu machen und auch davon, es nicht ganz heimlich zu machen und davon zu unterrichten. Und diese Position, da wir machen so tolle Sachen und niemand weiß es, ist einerseits keine sehr attraktive, die Position zu sagen, ich will überhaupt gar nicht verstanden werden, das war ich auf die Dauer auch nicht so lohnenswert. Ich bin ja nicht die Oberlyrik-Lobbyistin dieses Landes, ich weiß es einfach nicht, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich meine, Sophie Hunger ist toll. Also da ist, ja, man, ich höre sie, aber was soll das heißen? Soll ich dann so schreiben wie sie oder soll es Leute geben, die Lyriker, die so singen? Wie, das sind aber, das ist wie das, was ich vorhin meinte mit der Repräsentation. Es gibt herausragende Personen, die vielleicht auch Vorbildcharakter haben, aber das bedeutet nicht, dass ein allgemeines, bundesweites Phänomen ist.
Mark Danilewski beispielsweise, der amerikanische Autor, war einmal eingeladen bei der Hallentournee von Depeche Mode und hat dort vor 40.000, 50.000 Menschen Lyrik präsentiert, Spoken Words. Und er hatte Angst, dass sich keiner dafür interessiert. Und er ist abgefeiert worden geradezu. Und ich glaube, es gibt Möglichkeiten und wir werden das in den nächsten Jahren beobachten, welche Möglichkeiten genutzt werden, auch von der Lyrikszene. Es gibt im Deutschlandfunk ja auch Lyriksendungen. Es gibt beispielsweise im Büchermarkt die Sendung von Insa Wilke. Und was ist zum Abschluss der positivste Ausblick, den Sie für die deutschsprachige Lyrik jetzt im Jahr 2019 ausgeben können?
Ich würde sagen, sie ist da. Man muss sie nur lesen.
In den Kulturfragen hörten Sie die Lyrikerin und Mitkuratorin des Kongresses Focus Lyrik in Frankfurt im Gespräch mit Jan Dries.